Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du, darf ich heute anfangen?
Ja, sehr gerne.
Ich bin ein bisschen nervös. Ich möchte zu Beginn singen.
Oh ja, sehr gerne.
Ich möchte singen.
Oh ja.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Ashkan Dejaga. Happy Birthday to you. Ashkan Dejaga wird heute 36 Jahre. Der Kult-Hertaner und der Kult-Wolfsburger. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Darauf trinken wir einen Dejaga-Tee. Prost. Komm, hier stoßen wir doch mal
Prost.
Ganz kurz an.
Lieber Fabian Wittke, fällt dir noch jemand ein, der vor kurzem Geburtstag hatte vielleicht?
Ja, mir fallen viele ein. Zum Beispiel der hier, sag schnell, Sabine Kollemann hatte Geburtstag, die ist aus meinem Laufteam, die hat am 4. Juli Geburtstag. Dann hat noch Kerim Geburtstag, der arbeitet bei LinkedIn, das ist auch ein Bekannter von mir. Bennett Block hat Geburtstag.
Wir sind ein Fußball-Podcast.
Achso, ja, okay.
Das ist ja keine private Veranstaltung.
Nee.
Aber sag mal, wir sitzen ja draußen, ne?
Ja.
Draußen in deinem neuen, noch nobleren Nobelviertel.
Ja.
Was machen denn die ganzen Geschenke da auf dem Tisch, da wo wir sonst immer sitzen, um diesen Podcast aufzuzeichnen?
Du meinst auf dem Gabentisch?
Ist das ein Gabentisch?
Ja, oder?
Gab es vielleicht doch einen anderen Geburtstag?
Möglicherweise.
Außerhalb der Fußball-Bubble zu feiern?
Ja, das ist der, was das Transferfenster angeht, ist es der Gravenberg-Tisch des FC Bayern München. Na, wir haben es ja in der letzten Folge, in der vergangenen Folge angekündigt. Das ist ja Gott sei Dank noch nicht die letzte gewesen, sondern nur die vergangene. Ja, tatsächlich. Ich hatte gestern Geburtstag und deshalb auch noch auf dem Balkon eine Bierzeltgarnitur. Es gab gestern.
Aber ich muss jetzt nicht nochmal singen, oder?
Du musst nicht nochmal singen.
Okay.
Es gab eine.
Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber. Ich sollte ja gar nicht singen.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war schön. Und das Witzige ist ja, behind the scenes, off the record, Michael Augustin war auch gestern auf meinem Geburtstag, wie würde man in der Bild-Zeitung lesen, zu vorgerückter Stund noch mit dabei. Es waren keine F, Z und J und auch keine A-Promis dabei, aber Michael Augustin. Und wir hatten doch einen schönen
der
Abend,
Geburtstag
oder?
Der Geburtstag dauert ja 24 Stunden.
Ja,
also deswegen bin ich halt hinten rausgekommen, ne?
Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
die Letzten werden die Ersten sein.
Ja, ich habe mich
so steht's in der Bibel.
So viele Glückwünsche gefreut, auch von den ganzen vielen Stussis da draußen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, meine kleine Schwester ist jetzt gerade auf dem Weg im Zug an diesem 5. Juli auf dem Weg nach Trier.
Nach Eintracht Trier.
Wir werden wissen,
ins Moselstadion,
ob Trier gewinnt. Aber auf jeden Fall ist es eine lange Zugfahrt von Hamburg aus nach Trier. Alles Gute, halte durch. Ich kann mir vorstellen, die Sitzplatzreservierungen werden heute nicht angezeigt. Die Wagen sind in der entgegengesetzten Fahrtrichtung angeordnet. Und möglicherweise
die Klimaanlage funktioniert nicht und im Bordbistro gibt es heute kein Bier.
Kein Ausschank. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, dass in den Ruhebereichen ständig jemand telefoniert und dass die Weichen heute nicht gestellt werden
oder
können.
Oder sich WhatsApp-Sprachnachrichten laut anhört. Habe ich in der Bahn auch schon gehabt. Oder so über Lautsprecher telefoniert.
Aber wir haben die Weichen gestellt. Wir kennen nur Go, wir kennen keinen Stop. Alle Podcasts, alle Fußball-Podcasts sind auch völlig zu Recht in der Sommerpause. Wir nicht. Wir senden weiter.
Wir senden durch, bis uns die Themen ausgehen. Aber die Themen liegen ja teilweise hier auch im Norden direkt vor der Tür. Fiete Arp. Fiete ja. Arp wechselt jetzt fest zu den Störchen. Fiete Arp ist kein wackeliger Storch mehr, sondern ein fester Storch mit stabilen Storchbeinen. Fiete Arp hat bei Holstein Kiel einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Kurze Frage zum Einstieg an dich. Glaubst du, er wird Tore schießen für Holstein Kiel? A, ja, B, nein oder C, Arp und zu?
Ich glaube ja, ich glaube ja. Ich glaube nach wie vor, dass er ein Spieler ist mit großem Talent und großem Entwicklungspotenzial. Ich glaube, dieses Entwicklungspotenzial stagnierte deshalb, weil er nicht das entsprechende Umfeld hatte, weder außerhalb des Platzes noch auf dem Platz. Ich glaube, dass er in diese dritte Mannschaft des FC Bayern München nicht gepasst hat.
In die dritte Mannschaft?
In die zweite Mannschaft, in der dritten Liga, das genau, als sie damals Drittligameister wurden, in die zweite Mannschaft des FC Bayern München in der dritten Liga nicht gepasst hat. Und in die erste, das war dann der berühmte Sprung, der zu groß war.
Die Dritten haben nicht gepasst für unsere älteren Hörer. Ist auch blöd, wenn die nicht passen, ne? Wenn die mal rausrutschen.
Nee, da muss man diese Haftcreme dann
ja,
benutzen. Ne?
Genau.
Aber ich glaube, er hat jetzt die richtige Haftcreme gefunden und ich glaube nach wie vor dadurch, dass er ja auch immer noch erst Anfang 20 ist,
22.
Dass er ja, Entwicklungspotenzial hat die nächsten 3 Jahre, wenn er regelmäßig bei Holstein spielt und das entsprechende Umfeld hat. Er ist ja Schleswig-Holsteiner, kommt ja aus Wahlstedt ursprünglich. Das ist in der Nähe von Bad Segeberg, wo die Karl-May-Festspiele auch vorgeführt werden. Und sein persönlicher Winnetou ist dann möglicherweise Marcel Rapp oder ist Holstein Kiel in diesem Umfeld. Das traue ich ihm durchaus zu. Glaubst du ab und zu oder nein?
Ich glaube ab und zu.
Ab und zu.
Und Svite.
Und Svite.
Und Svite.
Ich habe übrigens heute Louis Holtby gesehen, der ja mittlerweile Co-Kapitän von Holstein Kiel ist,
ja.
Auf dem E-Scooter. Der ist auf dem E-Scooter an mir vorbeigebraust, ist kein Witz. Ich dachte von hinten auf mal...
Da ist er schon wieder.
Wer ist das denn da? Der Mann mit den O-Beinen auf dem E-Scooter. Ja, das war Louis Holtby, der nach wie vor in Hamburg wohnt, in meinem alten Nobelviertel.
Das Schöne ist ja, die Fußballprofis von heute fahren keine protzigen Karren mehr.
Ja.
Die fahren jetzt E-Scooter, ne? Ja,
ich weiß nicht.
Die sind total nachhaltig unterwegs.
Ich weiß nicht, ob man das bei Pierre-Emerick Aubameyang durchbekommt, dieses E-Scooter-Modell.
Na gut, der spielt nicht mehr in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es da E-Scooter gibt in Barcelona. Ja, vielleicht. Barcelona ist ja auch eine sehr schöne und nachhaltig geprägte Stadt. Wir werden diesen Podcast auch nachhaltig prägen mit Fußballthemen. Wir gehen heute so an die Oberfläche wie nie zuvor. Vielleicht auch sogar in die Tiefe. Bist du bereit? Wir waren ja eben bei Fiete Arp.
Ja.
Für, das war ja der regionale Kult hier vor den Toren Hamburgs. Ich komme jetzt zum überregionalen Kult.
Habe ich mal die Geschichte erzählt? Nur ganz kurz, dass ein Kumpel von mir sich mal die Wohnung von Fiete Arp angeguckt hat. Die wollte er damals mieten. Und die hatte so zwei große Dachterrassen und auf jeden Fall hatte die...
In München oder in Hamburg?
In Hamburg, weil der dann damals nach München gezogen ist.
Hat er da nicht im NLZ gewohnt, auf dem HSV-Campus?
Nee, der hatte eine eigene Wohnung.
Okay.
In Hamburg, ich glaube in Eimsbüttel war das. Und da hatte er noch so ein riesengroßes Alpaka-Lama noch stehen. Also die Wohnung war eigentlich ausgeräumt, also kein echtes, sondern so ein Ding, was man sonst auf dem Dom gewinnt. Aber wirklich riesengroß, also mannhoch. Das Alpaka-Lama stand da noch. Und mein Kumpel fragte dann, übrigens dessen Vater, also es war Fiete Arps Vater, hat die Wohnungsbesichtigung durchgeführt und hat ihn dann gefragt, warum sind denn hier so große Löcher an den Wänden, da wo vorher der Fernseher stand? Und hat er gesagt so, ja, mein Junge, der verliert so ungern im Playstation-Spiel und haut dann immer den Controller an die Wand. Und deswegen
hat die Controller über sein Leben verloren.
Aber wirklich, ja. Aber ich glaube, mittlerweile hat er die Controller wieder gefunden.
Ja.
Er war jetzt ja auch in Rio.
Bei den Olympischen Spielen 2016, nee, nachträglich.
Mit seinen Jungs im Urlaub, das konnte man alles bei Instagram verfolgen.
Ja, das haben wir auch schon mal thematisiert,
ja, schon
in einer der vorherigen erzählt, ne? Folgen.
Ja.
Pass auf, nicht ganz so erfolgreich wie Fiete Arp, aber trotzdem schon Kult, weil er hat noch keine Bundesliga-Tore geschossen, ist dieser Mann hier. Bin ich verbunden hier mit unserem Aufnahmegerät? Pass mal auf, vielleicht wirst du ihn erkennen. Warte.
Servus, ich bin's, der Sergio. Ich bin jetzt in Minga Daum. Ich freue mich auf die Zeit mit Arp. Ich freue mich auch die Zeit mit euch. Mir Samir.
Das war Pep Guardiola, ne? Damals, als er im lupenreinen Deutsch vorgestellt wurde auf der PK des FC Bayern München.
Nee, das war Sadio Mané, der noch nicht ganz so erfolgreich ist wie Fiete Arp, weil er ja noch keine Bundesliga-Tore geschossen hat. Fiete Arp hat ja zweimal in der Abstiegssaison für den HSV getroffen in der ersten Liga. Der neue Kult-Bayern-Spieler. Kann man sagen, dass der jetzt schon beliebter ist bei den Bayern-Fans als Robert Lewandowski?
Ja, auf jeden Fall hat Robert Lewandowski, er war ja immer die Bank vor dem Tor. Und wenn wir mal in diese Bankensprache gehen, dann war er ja AAA-Plus eigentlich so in der Bewertung. Und er hat sich ja jetzt selbst durch sein Verhalten wahrscheinlich so ein bisschen downgegradet und ist jetzt wahrscheinlich maximal noch eine gute C-Bewertung. Und Sadio Mané ist nicht nur, weil er sympathisch rüberkommt, sondern ja unfassbar bodenständig ist, wahrscheinlich charakterlich absolut AAA. Und wenn er jetzt nur ansatzweise auch noch sportlich in diese Mannschaft passt und sich ja vor allen Dingen auch in, wie sagt man so schön, in den Dienst der Mannschaft stellt und gesagt hat, mir ist es eigentlich egal, wo ich spiele, und bei einem Spieler seiner Klasse ist es
rechts
überhaupt
oder
gar
links.
Nicht.
Ja, aber, Hauptsache ich spiele.
Ja, aber er hat gesagt, das ist am Ende die Entscheidung des Trainers. Und da kennen wir natürlich auch ganz andere Spieler, die mit einem ganz anderen Ego unterwegs sind. Und von daher, ich glaube ja, ich glaube, dass er beliebter ist jetzt schon als Robert Lewandowski.
Ich sehe schon die Bildschlagzeile vor mir, da kommt übrigens ein Flugzeug.
Ist das Sadio Mané?
Das ist der Siegerflieger.
Ist das Pierre-Emerick Aubameyang, der einfach mal kurz spontan...
Und das ist auch der Beweis, dass wir wirklich draußen sitzen hier auf Fabians Balkon, weil das Wetter auch schön ist. In Hamburg ist seit Tagen schönes Wetter. Nein, ich sehe schon die Bildschlagzeile vor mir, wenn Sadio Mané vielleicht mal zwei Tore in einem Spiel schießt oder überhaupt ein tolles Tor macht. Das war Senegal.
Oder ich dachte, ist Sadio ist sein Mané wert?
Ja,
Oder weißt du so?
Sadio Mané ist jeden Penny wert. Jeden Cent.
50 aber Cent. Senegal ist sehr, sehr schön. Ja, da weiß ich auch genau, in welcher Zeitung das steht. In der Süddeutschen, ne?
In der Bild. Ich meine, das ist ja die Bildschlagzeile, die ich da hinten am Horizont schon sehe, da wo das Flugzeug eben war. Da steht dann eines Tages, wahrscheinlich bereits Anfang August, diese Bildschlagzeile. Das war Senegal. Apropos Bild, kann man sagen, dass Julian Nagelsmann, sein Trainer, mit der Bild ins Bett geht?
Ja, das kann man. Ja, das kann man so sagen. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Man muss mit der entsprechenden Zeitung auch einfach mal ins Bett gehen. Ja, das stimmt. Ja, aber vermutlich ja. Ja.
Wo die Liebe hinfällt.
Wo die Liebe hinfällt, ja. Fand ich auch ganz schön, wie da so ein bisschen so orakelt wurde. Also ich meine, auch selbst bei der Bild-Zeitung orakelt wurde, wie man so ein bisschen natürlich dann damit in die Offensive gehen musste, natürlich auch. Also die entsprechende Reporterin Lena Wurzenberger wurde dann ja auch ihren Aufgaben entbunden, wie man so schön sagt, weil sie natürlich dann auch nicht mehr über das berichten kann. Wie sagt man so schön, mach dich nie mit dem Sport gemein, aber wenn du eine Gemeinschaft führst, eine Lebensgemeinschaft, dann geht es ja gar nicht mehr und entsprechend konnte sie jetzt nicht mehr darüber berichten. Aber was ich sagen wollte, dass sie auch im Vorwege gesagt hatten, ja, aber man konnte es schon daran erkennen, dass Julian Nagelsmann sich zuletzt eben auch vegetarisch ernährt hat, weil sie ja auch Vegetarierin ist und dass die gleichen Klamottenmarken getragen haben. Also daran hat die Bild-Zeitung schon vor Wochen erkannt, dass die beiden ein
Balenciaga
sind.
Oder was tragen die so?
Das war Ami Paris.
Ami Paris?
Das ist
okay.
Dieses... Das kennt dieses Herz.
Diese jungen Leute.
Ja, Julian Nagelsmann. Und dann habe ich auch nochmal gesagt so, ja, mein Gott, ich meine, er ist 34, sie ist Ende 20, warum eigentlich nicht, ne?
Ja, auch wenn sie Anfang 40 wäre, wäre es auch in Ordnung.
Auch natürlich völlig in Ordnung, aber damit will ich nur sagen, auch nochmal mehr, weil man könnte ja auch manchmal so dieses sagen, ach, warum ist Thomas Gottschalk denn jetzt mit der Anfang 20-Jährigen oder Johannes P. Kerner und wie sie alle heißen auch mal. Aber in diesem Fall kann man ja nicht mal mehr sagen so Sugar Daddy und die Junge, sondern einfach nur wahrscheinlich, die haben sich kennen und lieben gelernt.
Ist aber, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass sie von der Berichterstattung über den FC Bayern abgezogen wurde.
Ich glaube auch.
Ja. Aber wir können auch nochmal sportlich werden beim FC Bayern. Matthijs de Ligt, der taucht auch am Horizont auf, da wo die Schlagzeile steht und da wo eben noch das Flugzeug flog. Der soll beim FC Bayern im Gespräch sein. Der niederländische Nationalspieler, dessen Zukunft bei Juventus Turin überschaubar ist, der hat ja ein Preisschild von 120 Millionen Euro am Trikot kleben, aber Juve wäre bereit, ihn sogar für 80 Millionen Euro ziehen zu lassen. Möglicherweise findet da auch noch so ein Ringtausch statt, dass Benjamin Pavard dann von München nach Turin wechselt und De Ligt von Turin nach München. Und er wäre dann neben Ryan Gravenberch und Nusay Mazraoui der dritte Ajax-Spieler im aktuellen Kader des FC Bayern. Und das ist wirklich einer der weltbesten Verteidiger. Ich habe auf der Fahrt hierher nachgedacht, wer sind die weltbesten Abwehrspieler? Das ist Virgil van Dijk wahrscheinlich, der ja auch Landsmann ist von De Ligt und für den FC Liverpool spielt. Aber mit De Ligt hätte der FC Bayern einen ganz, 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 ganz großen, talentierten und auch noch entwicklungsfähigen Spieler an Land gezogen, wenn es denn so käme. Wir befinden uns in der Sommerpause, wir befinden uns in der Zeit, in der die Spekulationen in der Fußball-Bundesliga Hochkonjunktur haben, aber De Ligt, das wäre einer und wäre
auch... Mir fällt denn auch eigentlich nur noch Milos Veljkovic ein. Ansonsten wüsste ich jetzt aber auch nicht
mehr. Der hat ja bei Bremen, der hat ja sein Jahr zu Werder abgegeben. Ja, und nachdem Heiko Westermann vor Jahren seine Karriere beendet hat, fallen mir da auch keine besseren ein als Matthijs de Ligt und Virgil van Dijk.
Aber damals genau von Ajax zum AC nach Mailand gegangen und hat da ja auch, genau wie du gesagt hast, also als
Juve.
Juve. Als ich war gerade gedanklich bei Cassie.
Du warst gerade, weil wir über Mode gesprochen haben, auf der Mailänder Modenschau.
Nee, ich hatte noch Cassie im Hintergrund, der ja eine festgeschriebene Ablösesumme von 500 Millionen hat, der vom AC Mailand, der, ich glaube, kamerunische Nationalspieler, ablösefrei zum FC Barcelona gegangen ist. Deswegen komme ich auf Mailand. Nee, genau, Juventus Turin hat 117 Spiele in den vergangenen Jahren, nachdem er wechselte von Ajax, für Juve gemacht. Also, wie gesagt, unumstrittener Stammspieler, hat bei Chiellini und mit wem war da noch?
Bonucci,
genau, in der Verteidigung gespielt. Und ja, das wäre vor allen Dingen das, was der FC Bayern München, so habe ich das auch gelesen, nach dem Abgang von dem David Alaba mal wieder in der Verteidigung hätte, einen absoluten Kopf, vor allen Dingen der Kopf, der Hernandez nie richtig wurde. und der Boateng auch nie richtig war. Der Kimmich letztendlich auch nicht mehr sein konnte, weil er ins Mittelfeld gerückt ist. Also eigentlich genau das, was da hinten noch fehlt. Man könnte sagen, er brächte De Ligt ins Dunkle.
Definitiv. Und eine Menge Qualität mit in die Fußball-Bundesliga. Ich habe ihn nie live spielen sehen bei Juventus Turin, also im Fernsehen mal, ja. Aber für die holländische Nationalmannschaft, die ja in der jüngeren Vergangenheit oft gegen Deutschland gespielt hat. Und er erinnert mich, da wird, normalerweise hinkt der Vergleich, an Nico Schlotterbeck. Aber wahrscheinlich würde ich eher, müsste ich eher sagen, Schlotterbeck erinnert mich an Matthijs de Ligt, weil der auch sehr fair spielt und offensiv ausgerichtet ist. Also jede Bewegung nach Ballgewinn geht nach vorne in die Offensive. Er ist ein unwahrscheinlich guter Fußballer, unwahrscheinlich gut ausgebildet. Ja, muss man abwarten. Er ist noch nicht in München. Aber es gibt Fakten und ich möchte dir über Fakten, mit dir über Fakten reden. Die haben jetzt nichts mit dem FC Bayern zu tun. Ich möchte mit dir über einen ehemaligen Gast dieses Podcasts sprechen. Joe Zinnbauer. Oh, jetzt habe ich aber geschrien. Ja.
Bauer.
Ich glaube, gleich kommt Luis Holpi hier, weil beim Namen Zinnbauer, da werden bei ihm ja auch Erinnerungen wach, mit seinem E-Scooter hier unter die Terrasse gefahren. Nein, Joe Zinnbauer, wir hatten ihn im Podcast zu Gast, als er Trainer in Südafrika war, bei den Orlando Pirates.
Ja.
Der wechselt jetzt nach Russland, zu Lok Moskau, als ja, erster deutsche Trainer nach Kriegsbeginn. Er ist der erste deutsche Fußballtrainer, der nach Kriegsbeginn einen Vertrag in Russland unterschrieben hat. Als Trainer von Lok Moskau, Markus Gisdol, ist nach Kriegsbeginn den entgegengesetzten Weg gegangen, hat Moskau verlassen und hat seinen Vertrag aufgelöst. Zinnbauer unterschreibt da einen Vertrag, weil er sagt, das Projekt, das hat mir gut gefallen, das sei sehr interessant. Ich finde, der hat so ein bisschen... Sein moralischer Kompass hat so einen kleinen Wackelkontakt. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst. Es geht ja in dieser Causa nicht um Recht oder um Unrecht, um das, was man vielleicht, das Recht, das man bricht oder das Unrecht, was man dann irgendwie entsprechend begeht, sondern es geht genau um das, was du sagst. Es geht um die Moral und es geht natürlich um die Solidarität. Und gleichzeitig, und das ist natürlich auch die ganz große Frage, das ist eigentlich, wenn du so willst, die Wimbledon-Frage, das ist die Daniel Medvedev-Frage. Es geht dann nicht um Weltranglistenpunkte in diesem Jahr beim Grand Slam in London, weil entsprechend die Spieler und Spielerinnen aus Russland und Belarus ausgestoßen werden. Und die Frage ist natürlich, ob du der Kultur, und dazu zähle ich jetzt auch mal den Sport, ob du der Kultur und allen Menschen in Russland damit recht tust, weil letztendlich ist ja auch Russland oder Putin-Russland nicht gleich Russland. Russland hat so viele Menschen und natürlich auch so viele Menschen, die jetzt zu Unrecht in einen Pott geschmissen werden. Und das spielt natürlich bei so einer Entscheidung auch mit rein. Und trotzdem kann ich es auch verstehen, dass die Menschen aufhorchen und sagen, alle Menschen solidarisieren sich aktuell mit der Ukraine. Und Joe Zinnbauer, wie du schon sagst, geht den entgegengesetzten Weg. Ist wahrscheinlich so, was sein Image angeht, taktisch unklug. Und trotzdem denke ich auch, ist eben Russland nicht gleich Russland, weil man eben auch diesen Menschen, die in diese Kriegssituation durch ihren eigenen Diktator gesteckt wurden und die das vielleicht ja auch überhaupt gar nicht befürworten, die auch vielleicht ein ganz anderes System gewählt haben. Ich habe in St. Petersburg sehr, sehr viele sehr, sehr freie Menschen, sehr, sehr viele noch westlich denkende Menschen, junge Menschen, auch so Leute wie uns gesehen, die in Cafés abends saßen, in Studentenvierteln und die ganz und gar nicht dieses alte und alterstümliche Russland prägen und leben, kennengelernt. Und ich glaube, solchen Leuten tut man natürlich dann auch Unrecht, wenn man sie in einen Pott schmeißt.
Ja, aber er geht eine geschäftliche Beziehung mit einem russischen Unternehmen ein und Lok Moskau als Fußballverein ist vergleichbar mit einem Unternehmen. Die Europäische Union hat Wirtschaftssanktionen erlassen, um Russland wirtschaftlich in die Knie zu zwingen und er lässt sich demnächst in Rubel bezahlen. Ich finde das sehr, sehr schwierig und da, ich habe es ja gesagt, hat der moralische Kompass heftige Aussetzer.
Ja, also vor allen Dingen natürlich auch vor dem Hintergrund, und da gebe ich dir natürlich auch recht, dass vor allen Dingen ja die Mannschaften ja auch aus jeglichen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen sind. Da kann man sich schon die Frage stellen, so, ja, warum macht er das jetzt? Und auch wenn seine Geschichte
damit der Rubel rollt, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Verein trotzdem noch sehr gut zahlt. Er hat ja,
bestimmt.
Er hat ja das Trainingszentrum gelobt und auch sinngemäß gesagt, da müsse sich der Lok Moskau müsse sich hinter keinem Bundesligisten, was das Trainingszentrum angeht, verstecken. Ich glaube, sie haben ihn mit Geld bedroht.
Ja, wahrscheinlich. Und auch wenn seine Geschichte bei den Orlando Pirates in Johannesburg in Joburg auserzählt ist, aber ja, ich glaube auch, dass das jetzt vielleicht taktisch nicht so klug war. Auf der anderen Seite wollte er in An- und Abführung wahrscheinlich dann auch mal wieder irgendwo nach Europa. Und man muss natürlich sehen, auch im Vergleich.
Aber der Arbeitsmarkt im Fußball, der kennt ja eigentlich keine Grenzen. Hanno Behrens wechselt nach Indonesien, ja, da wo Thomas Doll Trainer ist. Es gibt in jedem Land Fußballvereine und Profifußball. Warum der Wechsel nach Russland in das Land, das gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und sich damit moralisch komplett disqualifiziert? Ich bin bei dir, man darf nicht alle Russen in einen Topf werfen, aber da er ja frei ist in seiner Entscheidung, sich den Arbeitsplatz auszusuchen, klar, kann er sich auch diesen Arbeitsplatz aussuchen, aber es gibt ja so viele Arbeitsplätze und es ist eine hohe Fluktuation auf dem Fußballarbeitsmarkt, vor allen Dingen, wenn dann irgendwann Trainer entlassen werden und diese Posten wieder frei werden. Ich glaube, er hätte nicht zwingend nach Russland gehen müssen.
Glaube ich auch. Und dazu wissen wir natürlich auch, dass Joe Zinnbauer eigentlich ein sehr, sehr smarter Typ ist. Einer, der schon früh angefangen hat, während seiner Fußballkarriere sämtliche Business Cases zu haben, der schon Ferrari gefahren ist. Und
der war schon Millionär, als er noch normaler Zweitliga-Profi beim Karlsruher SC gewesen ist, glaube ich.
Ne? Ja, genau.
Googelt mal, ihr seht Joe Zinnbauer als Mitzwanziger im Internet, der stolz neben einigen Luxusautos posiert. Also,
und vor allen Dingen dann schon ein Handy hatte mit so ausziehbaren Antennen, als wir noch gar nicht wussten, dass es Handys gibt. Also da gibt es wirklich so ganz
als
ganz
wir noch eins mit Wählscheibe hatten und bei Mama und Papa fragen mussten, ob wir nach 18 Uhr mal jemanden anrufen dürfen, weil es ja nach 18 Uhr immer sehr günstig wurde. Kennst
oder,
du das noch?
Ja klar, oder hast du die Billigvorwahl ausgeschnitten?
Die Billigvorwahl, genau. Bei uns hing früher genau aus der, ich glaube bei uns in der Lokalzeitung, das war das Stadler Tageblatt, da war regelmäßig, wahrscheinlich einmal die Woche, so eine Übersicht mit den aktuell billigsten Vorwahlnummern, also mit den Billigvorwahlen. Und das war immer ausgeschnitten und lag immer neben dem Telefon. Und das Telefon hatte seinen festen Platz. Das stand nämlich im Eingangsbereich rechts.
Aus dem Telefontisch, ne?
Neben der Kommode. Und da lag so ein dickes Telefonbuch unter und so ein Branchenbuch. Das örtliche ohne Ö geht hier nichts. Und auch so ein Zettel, um sich mal Sachen zu notieren. Beim Telefonieren muss man sich ab und zu mal Notizen machen. Und da hing auch diese Liste mit den Sparvorwahlnummern, die immer aktualisiert wurde, weil ich glaube, mein Vater sie immer aus der Zeitung ausgeschnitten hat und auch noch mit einem Textmarker die billigste markiert hat.
Und bei uns war da auch noch so ein kleines Register, konntest du dann so draufdrücken, dann kamen so kleine einzelne Schubladen dazu, also wenn du dann auf J zum Beispiel gedrückt hast oder auf A oder wie A wie Augustin oder so, dann hast du gesehen,
wir uns noch
da
nicht.
Waren die einzelnen Nummern dann unter dem entsprechenden Buchstaben notiert. Hatten wir auch. Und dann war eigentlich so der Clou, wenn man ein extra langes Telefonkabel hatte, weil dann konnte man mit diesem Telefon in der Hand, das ja auch so einen kleinen Griff hatte, konnte man dann auch dieses Zimmer verlassen und auch mal ins Nachbarzimmer gehen. Mit
aber nicht zu weit laufen, sonst macht das Ruck.
Ja.
Dann ruckelt es und dann wird das Kabel aus der Buchse gezogen und dann wäre das Telefongespräch schlagartig beendet gewesen.
Und dann kam irgendwann noch dazu, Fabian, kannst du mal bitte aus dem Internet gehen, ich würde gerne telefonieren, bei uns ist die ganze Zeit besetzt.
Ja, und dieses Geräusch immer, ne, mit dem 52K-Modem. Ja, das waren noch Zeiten. Jetzt sind wir im Jahr 2022. Heute ist der 5. Juli, an dem Askan Dejaga Geburtstag hatte. Ein Tag nach dem Geburtstag von Fabian Wittke. Und ihr hört Anstoß.
Euren Lieblingspodcast. Worüber müssen wir noch philosophieren?
Ich habe ja für unsere Kultrubrik heute einen XXL-Beitrag.
Wirklich?
Also wir werden sehr viel Zeit in der Kultrubrik verbringen, wenn du dich darauf einlässt.
Ja.
Wir könnten sie schon starten, wenn du bereit wärst und wenn du Lust dazu hättest, die Hörerinnen und Hörer in unsere Kultrubrik mitzunehmen.
Lass uns das gerne machen. Lass mich noch einmal ganz kurz gucken, ob ich noch etwas außerhalb der Reihe habe, nee, dass Heinz Mörschel nach Magdeburg möglicherweise geht, müssen wir nicht noch großartig thematisieren. Dass Benjamin Pavard möglicherweise als Wechselmasse mitgeht, nee, das hatten wir alles. Lass uns gerne rund um unsere Kultrubrik angreifen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Tja, und da ist sie auch schon. Möchtest du denn anfangen?
Kann ich machen.
Ja, gerne.
Kann ich machen. Wir machen eine Reise ins Jahr 2002, vor 20 Jahren. Nicht auf den Tag genau vor 20 Jahren, aber in der vergangenen Woche war das Jubiläum des WM-Endspiels von Yokohama. Deutschland gegen
Joko und Klaas.
Brasilien, nee. 0-2. Ronaldo, der Dicke, ja, traf zweimal 0-1, 67. Minute nach dem Torwartfehler von Oliver Kahn, der eine Weltklasse-WM gespielt hat. Der Titan, der aber da einen Ball flutschen ließ, und Ronaldo traf anschließend zum 0-1. In der 67. und in der 79. Minute erzielte Ronaldo das 2-0 für Brasilien. Brasilien war Weltmeister und Deutschland nur Zweiter.
Das war eigentlich fast diese Kultrolle, die er dann 2004 bei dem Werder-Sieg in München nochmal wiederholt hat, ne? Gegen Klasnić.
Ja, er hat sich zwei Jahre auf diese Rolle vorbereitet, ja, kann man sagen.
Kann man sagen, er hat seine Rolle gut gespielt?
Er hat seine Rolle
in seiner Rolle geblieben, ne?
Perfekt gespielt. Ja, und jetzt, ja, bin ich mal gespannt, ja, ob du deine Rolle auch gut, ja, spielst.
Ja.
Wie viele Spieler, oder nenn mir doch mal 5 Spieler aus der Startelf, aus der deutschen Startelf von damals,
oh, das
2002.
Ist eine gute Frage.
Einen habe ich dir ja gerade schon gesagt.
Du hast mir einen genannt. Also 2002. Oliver Kahn ist klar. Dann haben wir, ich tippe mal auf Jens Nowotny.
Falsch.
Geht gut los. Ich tippe mal auf Oliver Neuville.
Ja, ich meinte ja die Startelf.
Hat er, nee, wurde
doch, eingewechselt? Doch, Oliver Neuville,
richtig. Der hat doch an den Pfosten getroffen.
Richtig.
Freistoß Neuville, an den Pfosten.
Neuville ist komplett richtig.
Neuville ist komplett richtig. Ich tippe auf Ramelow.
Ja, stimmt auch. Das wäre Nummer 3.
War das noch, Wörns war 98. Dann ist der 2002 nicht mehr damit gewesen, dabei gewesen.
Wir sind bei 3. Kahn, Neuville, Ramelow.
Ramelow, Scholl?
Nein.
Ballack?
Nee, Ballack war ja gesperrt. Damals sah er im Halbfinale.
Klose.
Klose? Ja, richtig, Nummer 4. Einer fehlt noch.
Bode hat gespielt?
Marco Bode, richtig. Ja. Das sind 5. So, und jetzt geht das Quiz in die zweite Phase. Es gibt noch eine weitere Ebene dieses Quizzes. Was machen denn die Spieler heute? Ich gehe sie mal alle durch, die Spieler der Startelf. Oliver Kahn, was macht Oliver Kahn heute?
Oliver Kahn hat Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß aufgegessen und hat sozusagen beide inne, und gemeinsam ist er der Vorstand des FC Bayern München. Also er ist der Boss.
Er ist der Bayern-Boss, der Vorstandsvorsitzende, ja, des FC Bayern, richtig. Carsten Linke hat gespielt. Was macht Carsten Linke heute? Oder ich muss dazu sagen, er hat seit 3 Jahren nichts mehr mit Profifußball zu tun. Seine Spur hat sich verloren. Aber was hat Carsten Linke zuletzt gemacht, als er noch im Fußballbusiness tätig war?
Als er noch im Fußballbusiness tätig war? Ich weiß es wirklich.
Ich hab Carsten Linke gesagt. Ich meine Thomas Linke.
Wollte ich gerade sagen, Thomas Linke.
Meine Güte, Carsten Linke, 96-Legende. Thomas Linke.
Wollte ich gerade sagen, das ist
Schalke 04, Bayern München. Damals, ja, Spieler gemeinsam mit Oliver Kahn beim FC Bayern. Verzeihung. Was macht Thomas Linke heute, beziehungsweise was hat er bis 2019 gemacht?
Er war Athletik-Coach beim FC Bayern München, hat häufig Boxen gemacht und hatte eine starke Linke.
Nee, er war bis 2019 Geschäftsführer beim FC Ingolstadt.
Stimmt. Ja, stimmt.
So, Carsten Ramelow.
Jetzt macht er gar nichts mehr im Profifußball.
Nee, seit 2019 ist er nicht mehr im Profifußball tätig.
Okay.
Was macht Carsten Ramelow heute?
Carsten Ramelow, der macht auf so Wochenmärkten, hat er so einen Streetfood-Markt und verkauft Käsebrote. Weil er selber so aussieht wie eins.
Ja, gar nicht schlecht. Er ist Anfang 2021 so ein bisschen mit seinen Aussagen in die Querdenker-Szene abgedriftet.
Wirklich? Carsten Ramelow?
Ja, und ist aber Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV und Gesellschafter mehrerer Eventfirmen.
Okay.
Carsten Ramelow, der Mann mit der Heino-Frisur. Christoph Metzelder.
Ja, von dem hört man lange nichts. Der ist mittlerweile in einem Kronzeugenprozess. Und zwar ist er selber der Kronzeuge, weil ihm vorgeworfen wird, dass er Kinderpornos besitzt.
Ja, und weitergegeben hat. Ja. Er wurde zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das war im Mai 2021. Thorsten Frings war auch in der Startelf von Yokohama.
Was macht denn Thorsten Frings mittlerweile? Also ich weiß,
dass... Oder was hat er zuletzt gemacht?
Er war Trainer in Meppen.
Genau, wurde im April 2021 als Trainer des SV Meppen in der 3. Liga entlassen, seitdem auf Jobsuche. Didi Hamann.
Experte für Fußball bei Sky und gerne auch mal außerhalb des Sky-Studios in den Kneipen unterwegs.
Jens Jeremies.
Jens Jeremies ist Staubsaugervertreter und verkauft den Dyson Jerry. Das ist sein neues Produkt. Nein, ich weiß es nicht. Was macht Jens Jeremies?
Jens Jeremies ist Teil der Beraterfirma T21 Plus. Unter anderem gehört Ruven Hennings zu seinen Klienten und uns Fiete. Fiete Arp.
Ach Quatsch.
Gehört auch zu seinen Klienten.
Okay.
Marco Bode.
Ja, Marco Bode ist, glaube ich, nach wie vor im Aufsichtsrat von Werder Bremen.
Nee, war Aufsichtsratsvorsitzender bei Werder Bremen.
Zurückgetreten, ne?
Oder bis Herbst 2021.
Ist jetzt raus aus dem Business.
Hat zuletzt ein Buch geschrieben.
Wirklich
jetzt? Buchautor. Tradition schießt keine Tore.
Okay. Mhm. Klingt auch schon so ein bisschen Philosophie mit durch, ne?
Ja, finde ich auch.
Muss man das mal lesen? Nein.
Nein, ich glaube nicht. Bernd Schneider.
Aber geil, das Marco. Aber ich finde, es passt so ein bisschen zu Marco Bode. Bei Marco Bode habe ich wirklich noch so eine Geschichte. Mein Vater war früher beruflich in Bremen und ich habe ja in Kiel gewohnt und dann bin ich da mal zu ihm, zu seiner Arbeit gefahren und war aber schon viel früher da, weil ich als alter Werder-Fan damals ganz gerne nochmal zum Training wollte und habe mir das dann so angeguckt. Und das war ein Training, da wurde, und das war auch wirklich sehr ungewöhnlich, Marco Bode des Trainings verwiesen, weil Thomas Schaaf mir den Eindruck hatte, dass er nicht richtig mitzieht. Und dann hat er ihn einmal ermahnt und dann hat er zweimal ihn ermahnt und beim dritten Mal hat er gesagt, Marco, du kannst jetzt deine Sachen packen und gehen. Und dann ist Marco Bode vom Platz gegangen, ist dann in die Werder-Ostkurve gegangen, da war auch damals schon die Trainingsumkleidekabine, ist dann da reingegangen und während natürlich auch damals schon die ganzen Werder-Profis, ich sag mal, entsprechend große Autos hatten, ist Marco Bode mit einem kleinen lilanen Opel Corsa da vom Hof gefahren. Und
ungeduscht wahrscheinlich, weil er so frustriert war, dass Thomas Schaaf ihn vom Trainingsplatz verbannt hatte.
Aber das ist Marco Bode und der hat ja auch damals viele Angebote, so hieß es ja auch immer mal, vom FC Bayern München und deswegen auch Tradition schießt keine Tore. Das ist so ein bisschen so der Marco Bode-Weg. Ist so ein bisschen der Bodenständige.
Aber Marco Bode ist halt...
Marco Bodenständig.
Marco Bode ist so ein Dauerbremer. Ja. Den kann ich mir bei keinem anderen Verein vorstellen.
Der ja so ein bisschen aussieht wie Steffi Graf, ne?
Definitiv, ja. Genau. Hat die Queen doch zu ihm gesagt, ne? Als 1996 Deutschland Europameister wurde bei der Siegerehrung. Die Queen hat allen die Hände geschüttelt.
Werden sich erinnern, da habe ich natürlich damals die Queen auf dem roten Teppich vorgeführt. Also ich habe alle bekannt gemacht und da hat sie gesagt, Mensch Steffi, was machst du denn hier? Aber war es ja Marco.
Aber Bernd Schneider, wer waren wir Bernd Schneider? Was macht Bernd Schneider heute?
Bernd Schneider, Maßanzüge.
Ja, schön wär's. Ist auch Spielerberater bei der Agentur Soccer Marketing Group.
Okay.
Miroslav Salto Klose.
Den hatten wir ja neulich schon in dieser Folge, nicht in dieser Folge, in diesem Podcast. Und zwar ist er bei, das war nicht Liefering, ne? Nee, wie hießen die denn noch? Kärnten? Nee, nicht Kärnten. Wie hießen die denn nochmal?
SCR Alltag.
Alltag.
Was ist
genau.
Er da?
Das ist er Trainer.
Trainer für Salti. Trainiert den Torjubel.
Ja.
Oliver Neuville.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß nur, dass Oliver Neuville bei weitem nicht mehr so aussieht, wie wir noch Oliver Neuville in Erinnerung haben.
Er ist in die Breite gegangen und die Haare sind weniger geworden.
Ja.
Und er ist Co-Trainer bei einem seiner Ex-Vereine.
Bei Rostock?
Nee, bei Borussia Mönchengladbach.
Ah, guck mal.
Oliver Bierhoff.
Bei Borussia Mönchengladbach. War er denn neben Alexander Zickler zweiter Co-Trainer?
Ja.
Der ist dann ja mit Rose nach Dortmund gegangen, ne?
Genau. Ach, krass. Die Frage ist, zumindest habe ich das neulich gelesen, ob Daniel Farke, der neue Gladbach-Trainer, Neuville auch als Co-Trainer behalten kann. Er möchte, weil Farke hat, glaube ich, seinen eigenen Co. mitgebracht.
Okay.
Ja, aber letzter Stand, Oliver Neuville, Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Olli Bierhoff, okay, ist nicht ganz so schwierig.
Der ist Direktor beim Deutschen Fußballbund.
Genau, DFB-Direktor Nationalmannschaft und Akademie. Gerald Asamoah. Wir sind jetzt schon bei den Einwechselspielern. Bierhoff wurde eingewechselt und Asamoah wurde auch eingewechselt.
Krass, dass Bierhoff 2002 noch eingewechselt wurde.
Das kann dir auch sagen, für wen? Oliver Bierhoff wurde in der 74.
Okay.
für Miro Klose eingewechselt.
Wahnsinn.
Asamoah
Wahnsinn.
Kam in der 77. für Jens Jeremies.
Krass.
Weißt du, was Asamoah macht?
Asamoah ist also bei Schalke sowas wie Markenbotschafter, oder?
Ja, Teammanager.
Ja,
Teammanager, also
ja. So das, was
ein kultiger Typ bei Schalke.
Wollte ich gerade sagen, das, was Ewald Lien für den FC St. Pauli war, so ein bisschen Frühstücksdirektor, das, was Thomas Schaaf bei Werder Bremen am
ja,
Ende noch war.
Ja, wobei Asamoah saß immer mit auf der Bank. Also in der Endphase der Saison saß er immer da an der Seite von Mike Büskens und hat auch den Motivationstrainer gegeben und hat auch mitgefeiert, logischerweise, als St. Pauli dann auf Schalke zu Gast war und Schalke aufstieg.
Und hat dann von der Seite so schlaue Sachen reingerufen wie 16er ist Schluss oder wenn so ein Außenverteidiger so ein Ball besitzt oder so eine Grätsche dann gewinnt, dann so, ja, reicht schon, ne?
Und wahrscheinlich,
hinter
ja.
dir, nur stellen, reicht schon.
Gut,
weiter, reicht
Leo,
schon.
Leo.
16er ist Schluss.
Christian Ziege wurde auch eingewechselt. Christian Ziege kam in der 84. Minute für Marco Bode. Was macht Christian Ziege heute?
Also
ist
seitdem Christian Ziege nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach ist, war ja mal interimsweise, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was er macht.
Er ist aber noch Trainer in der dritten österreichischen Liga.
Oh.
Nee, er ist Sportdirektor in der dritten österreichischen Liga beim FC Pinzgau Saalfelden. Ich könnte mit dir jetzt noch die Spieler durchgehen, die nicht zum Einsatz gekommen sind. Hast du Lust?
Ja.
Jens Lehmann.
Jens Lehmann ist Privatier.
Macht gerade eine Sportmanagement-Weiterbildung, nachdem er ja aus dem Aufsichtsrat von Hertha BSC im Jahr 2021 ausgeschieden war, wegen vermeintlich rassistischer Äußerung.
Ja.
Macht jetzt eine Sportmanagement-Weiterbildung. Hans-Jörg Butt, der dritte Torhüter damals, 2002.
Ich habe neulich ein Bild von Hans-Jörg Butt gesehen. Also, der sieht auch wirklich gar nicht mehr aus wie jemand, der im Fußball Geschäft tätig ist, weil er es auch nicht mehr ist. Und zwar seine Firma, haben wir auch schon festgestellt, macht irgendwo in Nordostfriesland Laderampen, Butt-Laderampen.
Genau, Butt-Verladerampen und Industrietore.
Ja, und der sieht jetzt so wirklich
die
so
aus. Butt GmbH Verladerampen Industrietore, das ist das Familienunternehmen und für das arbeitet Hans-Jörg Butt.
Der sieht so aus wie so ein BWLer, wie man sich den so in den 90ern vorgestellt hat. So ein schlecht sitzendes blaues Hemd in einer dunklen Jeans und dann aber so reingestopft, das Hemd, meistens so wie ich es jetzt habe, so halbarm, so ein Busfahrerhemd und dann dazu noch so eine korrekte, adäquate Geschäftsbrille auf, ein frecher Seitenscheitel. Und dann am besten noch so ein Handyknochen am Gürtel.
Aber total bodenständig.
Total,
ich glaube, in Oldenburg, da begann ja auch seine Fußballkarriere, da war
so ganz kurz noch
Oldenburg.
So Leute, die ein
da
großes
ist die Firma, glaube ich.
So ein dickes Lederportemonnaie vorne rechts in der Hose haben, wo die Hose so ausgebeult ist.
Ich google gleich Hans-Jörg Butt, ob das wirklich stimmt, was du hier behauptest.
Ich wollte nicht unterbrechen. Genau, bei Oldenburg. Da kommt er ja auch her. Der hat beim VfB Oldenburg
genau,
auch damals gespielt.
Richtig, dann HSV, Bayer Leverkusen.
Ja.
Bayern München. Marco Rehmer. Was macht Marco Rehmer heute, der auch zum WM-Kader 2002 gehörte?
Ich möchte, das ist jetzt ganz witzig, bei Hans-Jörg Butt, als Hans-Jörg Butt, und das ist ja nun wirklich schon ganz, 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 ganz lange her, als er zum HSV ging, dann aus Oldenburg, ne? Muss das dann ja gewesen
sein?
Ja,
es war so 97, würde ich mal behaupten.
Ja.
Ich kann auch nachgucken, während du deine Hans-Jörg Butt-Anekdote erzählst, gebe ich mal bei Wikipedia ein, wann genau Hans-Jörg Butt für den HSV gespielt hat.
Oldenburg ja übrigens jetzt auch wieder da, ne?
Oldenburg ist jetzt wieder Drittligist.
Drittligist. Auf jeden Fall Hans-Jörg Butt, die Fans hielten einen Banner nach oben, auf dem stand volle Taschen, leerer Kopf, Hans-Jörg Butt. Weil die das nicht verknusen konnten, dass er jetzt beim großen HSV im Tor steht.
97 bis 2001 HSV, 133 Spiele, 19 Tore, weil er immer die Elfmeter verwandelt hat. 2001 bis 7 Bayer Leverkusen, 191 Spiele, 7 Tore. Und dann, die Station hätte ich jetzt gar nicht mehr drauf gehabt, 2007, 2008 Benfica Lissabon,
ja,
hat nur ein Spiel gemacht. Und von 2008 bis 2012 Bayern München, 63 Spiele, kein Tor. 4 Spiele zwischen 2000 und 2010 für die deutsche Nationalmannschaft. Bei Butt waren wir.
Kannst du dich noch an dieses kultige Tor erinnern? Und zwar an das Tor, das er bekommen hat, weil er einen Elfmeter verwandelt hat. Und das war auf Schalke.
Ja.
Da ist er nicht schnell genug wieder zurück ins Tor gegangen. Ich glaube, Mike Hanke von der Mittellinie, oder?
Ja, Julian Pollersbeck hat solche Gegentore auch kassiert beim HSV, ohne Elfmeter verwandelt zu haben.
Ja. Oder Rodrigo Salazar sagt, ich schieße auch einfach mal von der Mittellinie drauf. Oder Diego, ne?
Ja.
Der Alte.
Oder Moritz Stoppelkamp.
Ja.
Mike Hanke. Haben sie alle schon gemacht. Was macht Marco Rehmer heute?
Marco Rehmer, auch ein sehr, sehr schöner Name. Das weiß ich nicht.
Ist Geschäftsführer der Spielerberaterfirma Intim Sports. So, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler. Hast du noch Lust?
Ja, komm.
Die nächsten beiden sind jetzt nicht so schwierig.
Wer jetzt noch dranbleibt, ist selber schuld.
Nostalgiker, ja, 2002.
Ich finde das gut.
Damals hat Deutschland den schönsten Fußball gespielt unter Rudi Völler.
Absolut.
Ironie. Frank Baumann.
Es gab nur ein richtig schönes Spiel unter Rudi Völler. Das war, finde ich, dieses 4:1 in Hannover gegen Spanien. Da haben sie mal echt richtig guten Fußball gespielt. Nein, die WM war natürlich auch schon gut, muss man ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, ja, also die großen Gegner waren halt nicht dabei, ne?
Paraguay, USA, 1-0 durchgewurstelt, 8 Tore gegen Saudi-Arabien. Frank Baumann hat auch mitgespielt. Er saß allerdings im Finale auf der Bank.
Ja, ist der Manager bei Werder.
Richtig. Sebastian Kehl war auch im Kader.
Kehl ist bei Borussia Dortmund noch, oder hat er jetzt aufgehört mittlerweile?
Sportdirektor bei Borussia Dortmund.
Ist er, ne?
Neuerdings. Lars Ricken. Da wir gerade in Dortmund sind.
Lupfen jetzt. Lars Ricken war dabei. 2002.
Mhm. Ja.
Auch wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Lars Ricken, ich glaube, der macht auch irgendwie sowas. Nee, der ist im NLZ bei Borussia Dortmund.
Genau, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums von Borussia Dortmund. Michael Ballack, der ja wegen seiner Gelbsperre im Endspiel nicht zum Einsatz kam, obwohl er der herausragende Feldspieler gewesen ist bei diesem Turnier für Deutschland. Danach sind auch die Gelbsperren dann gelöscht worden, sodass es nicht mehr zu dem Fall kommen kann, dass ein Spieler wegen einer Gelbsperre das Endspiel verpasst. Was macht Michael Ballack heute?
Michi Ballack ist, wenn ich mich nicht komplett irre, dafür verantwortlich, dass die DAZN-Abos sich um 10 Euro erhöhen, weil er jetzt Experte für den Fußball bei DAZN ist. Ist
ja,
das richtig?
Ja, und für Magenta TV, und er war bei Amazon Prime auch Experte. Und er ist Chef einer Spielerberaterfirma. Zwei habe ich noch, wieder sehr schwierig, Jörg Böhme.
Jörg Böhme.
Was macht Jörg Böhme heute? Wenn du das rätst, dann, dann gibt es eine Runde.
Der hat
Geburtstagssekt
in Brandenburg einen Wald gekauft und den nennt er Böhmische Wälder.
Ja, fast richtig. Er ist zuletzt Trainer gewesen in der Landesliga bei der Spielvereinigung Steinhagen, wurde aber entlassen.
Okay.
Und Carsten Janka. The last one.
Carsten Janka ist wahrscheinlich irgendwo in Österreich Manager eines Fußball-Bundesligisten.
Gar nicht so schlecht. Er ist in Österreich Trainer eines österreichischen Regionalligisten. Oh. Und zwar heißt der Verein DSV Leoben. Leoben. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Carsten Janka. Carsten Janka ist ja auch ein treuer Hörer dieses Podcasts. Schöne Grüße an dieser Stelle, Carsten Janka. Wir haben dich sehr bewundert. Vor allen Dingen für deine
Grüße.
Tore. Er hat ja in der Saison 2001, 2002, also nach der dann die Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea stattfand, kein Tor geschossen. Ich glaube, er ist, ohne einen Treffer erzielt zu haben, für Völlers WM-Kader nominiert worden.
Das war reine Völlerei.
Ja.
An dieser Stelle, liebe Fußballfreunde, wenn ihr noch dran seid, dann habt natürlich auch ich der eine überrascht den anderen vorbereitet. Aber dieser Podcast soll natürlich auch dazu sein, wenn ihr zum Beispiel wie mein ehemaliger Nachbar, der Jurist von unten, der mittlerweile ja fertig ist. Früher waren es die Studenten, mittlerweile sind sie fertig, sie haben promoviert, machen mittlerweile Urlaub am Lago Maggiore mit ihren Freundinnen und lassen sich das gut gehen. Und wenn sie dann einfach mal sagen, jetzt sitze ich hier, trinke einen schönen Aperol Spritz und schaue aufs Wasser, dann soll man ja auch ein bisschen Leichtigkeit versprühen, wenn man noch auf das Kicker-Sonderheft wartet. Und das tun wir mit dieser Folge, indem wir halt euch einfach mal ein bisschen mehr mit der eine überrascht den anderen nerven. So, wir haben jetzt hier Folgendes. Und zwar habe ich mir überlegt, wir sind ja auch der klassische Zweitliga-Podcast. Du hast natürlich gleich wieder mit Fiete Arp angefangen. Und deswegen möchte ich mal mit dir über die Rekordtransfers der zweiten Fußball-Bundesliga sprechen. Hast du eine Idee, wer der teuerste Spieler ist, der jemals von einem Zweitligisten wechselte?
Von einem Zweitligisten?
Ja.
Irgendwohin wechselte?
Ja.
Keine Ahnung.
Ich sage dir, vielleicht kommst du auf den Spieler, er wechselte vom VfB Stuttgart aus der zweiten Liga. Möglicherweise.
Mario Gomez.
Möglicherweise gebe ich dir den Tipp, sind es vielleicht auch Zweitligisten, die gerade abgestiegen sind, weißt du? Die sind abgestiegen und sind dann vielleicht sozusagen in Anführungsstrichen in der ersten Liga geblieben. Er wechselte vom VfB Stuttgart, zweite Liga, zum FC Bayern München, erste Liga.
Benjamin Pavard.
Das ist richtig. Weißt du noch die Ablösesumme?
Nein.
35 Millionen Euro. Eine stolze Summe. Der Spieler hier wechselte aus der zweiten Liga, und zwar vom ersten FC Köln, in die Super League nach China zu TJ
Anthony Modest.
Anthony Modest zu Tianhai heißen die, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche. Ich habe die Aussprachedatenbank nicht bemüht. Für, was schätzt du?
In China sitzt die Kohle locker. Ich sage, es waren 27,5 Millionen Euro.
29 Millionen Euro. Wir haben einen Spieler, der wechselte damals mit 20 Jahren vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig.
Joshua Kimmich.
Nein. Ich spiele mittlerweile beim FC Chelsea.
Ah, Timo Werner.
Hat mich aber nicht immer
durchgesetzt.
Timo Werner. 2016, 2017. Wenn du auf den kommst, dann machen wir uns gleich eine Flasche Sekt auf.
Feiern wir gleich wieder Geburtstag.
Dann feiern wir wieder Geburtstag. Da kommst du nie drauf. Vielleicht aber doch.
Sag also, das nicht.
Ja, vielleicht,
ich gebe mir Mühe, ich strenge mich an.
Ich wechselte vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin.
Weston McKennie.
Oh, jetzt muss ich eine 6 rausholen. Das ist richtig, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich bin Amerikaner und ich ging für 20,5 Millionen zu Juventus Turin in die Serie A. Weston McKennie ist richtig. Okay, sehr, sehr gut, Michael Augustin. Aber ich hätte auch nicht viel anderes erwartet. Ich wechselte.
Doch, du hast gesagt,
wenn ja,
du,
stimmt eigentlich.
Da kommst du nie drauf und so weiter. Also.
Ich wechselte vom VfB Stuttgart zum FC Schalke.
Ja, das muss ja auch aus der Abstiegsmannschaft jemand gewesen sein. Vom VfB Stuttgart zum FC Schalke. Einer für beide Vereine, der für beide Vereine gespielt hat, ist Simon Terodde. Aber der kam ja aus Hamburg nach Schalke. Vom, sag mal die Position.
Abwehr.
Vom VfB Stuttgart zum FC Schalke. Marcelo Bordon hat auch für beide gespielt, aber da befinden wir uns in Erstliga-Zeiten.
Ja.
Abwehr VfB Stuttgart, FC Schalke. Gib mir mal einen Tipp.
Der ist dann auch nochmal nach England gewechselt. War auch mal so ein bisschen vielleicht ein verkanntes Talent.
Ah, Ozan Kabak.
Richtig.
Ozan Kabak.
15 Millionen 2019, 2020, damals mit 19 Jahren Ozan Kabak. Ebenfalls für 15 Millionen gegen folgender Spieler. Jetzt ist diese, jetzt hakt das hier so ein bisschen. So, aber warum ist das denn jetzt gerade hier weggegangen?
Fabian liest alles aus dem Internet ab.
Naja, aus dieser wunderschönen Datenbank. So, jetzt haben wir es wieder. Ist jetzt gerade mal kurz so weggegangen, komisch. Ich wechselte vom ersten FC Köln zum FC Arsenal.
Lukas Podolski.
Richtig, 2012, 2013. Ich wechselte vom VfB Stuttgart zum Hamburger SV. 2016,
Simon
2017.
Terodde.
Nein.
Na Quatsch, nee. Aber der war ausgeliehen, Aurel Mangala.
Und in diesem Jahr, ist nicht richtig, habe ich die Europa League gewonnen.
Vom VfB Stuttgart zum... Ach so, wir sind... Hä? Vom VfB Stuttgart zum HSV.
Mhm.
Der HSV hat doch nicht die Europa League gewonnen.
Nee. Also mittlerweile spielt er auch für einen anderen Verein. Wer hat denn die Europa League
gewonnen? Ach, in diesem Jahr die Europa League gewonnen. Philipp Kostic.
Richtig.
Philipp Kostic, Eintracht Frankfurt. Ja, ich war gerade so ein bisschen in der
2007,
Zeit gefangen, in den Jahren verrutscht.
2008 wäre ich eigentlich mit Borussia Mönchengladbach in die zweite Liga abgestiegen. Aber ich habe mich für einen Wechsel damals mit 21 Jahren zum FC Bayern München entschieden.
Sebastian Deißler?
Nee.
Alexander Baumjohann?
Nee. Mittlerweile bin ich...
Ach, Marcel Janssen.
Marcel Janssen. Ich wäre mit dem HSV in die zweite Liga abgestiegen, beziehungsweise ich habe 2019, 2020 mit dem HSV schon in der zweiten Liga gespielt. Aber weil das große Geld lockte von Dukaten Didi, bin ich zum FC Zenit St. Petersburg gewechselt.
Douglas
Santos.
Ich wollte gerade sagen Costa, nein, der hat bei Bayern gespielt. Douglas Santos, genau.
Noch gar nicht so lange her, und zwar in der abgelaufenen Saison, im abgelaufenen Transferfenster im Sommer, wechselte ich für stolze 11 Millionen von Werder Bremen zu Norwich City.
Ja, das war Milot Rashica.
Auch das ist richtig. Kannst du noch?
Ja.
Ja, okay, machen wir weiter. Ich wechselte vom VfB Stuttgart zu Hertha BSC für satte 10 Millionen 2019, 2020. Hertha BSC. Mit Ach und mit Krach.
Marc-Oliver Kempf war erst in der vergangenen Saison vom VfB Stuttgart zu Hertha BSC 2019-20.
Ich bin ein kleiner, aggressiver, zweikampfstarker... Ah,
Santiago Ascacibar.
So ist es. Außerdem, jetzt kommen wir zu einem weiteren Spieler. Der wechselte auch. Da sind wir natürlich wieder bei den ganzen Vereinen, die in den vergangenen Jahren aus der ersten Liga in die zweite Liga abgestiegen sind. 2019, 2020, VfB Stuttgart zu PSV Eindhoven für 10 Millionen.
Timo Baumgartel.
Sehr, sehr gut. Ich habe schon einmal heute Erwähnung gefunden, und zwar wechselte ich damals, naja gut, ich wechselte auf jeden Fall, jetzt bin ich schon wieder, tauche schon wieder in dieser wunderschönen Tabelle auf.
Fiete ab.
Ich wechselte vom 1. FC Köln also zum FC Bayern München 2006, 2017.
Ja, Lukas Podolski.
Lukas Podolski ist richtig. Das ist jetzt auch so eine Geschichte, hat man auch nicht mehr so auf der Rechnung. Ich bin von Werder Bremen zu Norwich City gegangen.
Und heißt er nicht Milot Rashica.
Sondern mit 21 Jahren. Ich habe eine Pumuckl-Frisur.
Ach, Josh Sargent.
Sehr, sehr gut. Wir haben noch, kannst du noch? Möchtest du noch? Wie viele möchtest du noch?
Ja, also ja, bis wir die 90 Minuten voll haben, würde ich sagen.
Okay.
Jetzt sind wir bei 50. Also 40 Minuten können wir das Spiel noch spielen.
Okay, also ich habe auch in diesem Jahr für einen großen Wechsel gesorgt, aber 2016, 2017 bin ich auch gewechselt, und zwar vom VfB Stuttgart zur AS Rom.
Antonio Rüdiger.
Richtig. Ich wechselte 2012, 2013 von Hertha BSC zu Dynamo Kiew. Ich bin Deutsch-Brasilianer, spielte hinter den Spitzen.
Raphael.
Das ist komplett richtig. Ich habe in Düsseldorf damals die ersten Schritte im Profifußball gemacht, wurde dann zu Hannover 96 geholt, wechselte dann zur TSG nach Hoffenheim. Mittlerweile bin ich unangefochtener Stammspieler
Ilas
der
Bebu.
Fußball-Bundesliga.
Ilas
das ist
Bebu.
Komplett richtig. Ich wiederum wechselte, achso, sage ich noch, für 8,5 Millionen Euro. Ich wechselte für 8 Millionen Euro von Schalke 04 zu Hertha BSC 2021-22. Ich war auch mal im Umfeld der deutschen Fußballnationalmannschaft unterwegs.
Ach, Suat Serdar.
Das ist komplett richtig. Jetzt kommt ein kultiger Wechsel, und zwar wechselte ich aus der zweiten Liga, und zwar aus der französischen zweiten Liga von Paris FC zum VfB Stuttgart für 8 Millionen Euro. Ich habe meinen Namen jetzt gerade nochmal angepasst.
Ach, Silas Wamangituka.
Und heiße mittlerweile nur noch Silas. Ganz genau so ist es. Für ordentlich Kohle sorgte auch ein Spieler, der mittlerweile als der Heiko Westermann im Sturm abgestempelt wird. 2015, 2016 wechselte ich von Werder Bremen zu RB Leipzig in die zweite Liga.
Davy Selke.
Zwar aus der ersten Liga
Davy
in die zweite
Selke.
Liga. Ja, verrückt, ne, dass der aus der ersten Liga in die zweite Liga ging.
Ja, für 8 Millionen Euro. Leipzig hat schon damals sehr viel Geld investiert.
Ich wechselte vom SC Freiburg nach Leverkusen 2015, 2016.
Admir Mehmedi.
Für 8 Millionen Euro, Admir das ist Mehmedi. Richtig. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, die kriegen wir jetzt auch noch hin. Ich wechselte 2021, 22, also im vergangenen Sommer, vom Hamburger SV zu, in die erste Liga, OSC Lille.
Julian Pollersbeck.
Lille. Das ist nicht richtig. Ich bin 19 Jahre alt, ich spiele im defensiven Mittelfeld und bin
Belgier. Onana.
Richtig. Ich wechselte aus der zweiten Fußball-Bundesliga.
Pollersbeck spielt in Lyon.
Ja, stimmt.
Ja.
In die erste Liga, also vom ersten FC Nürnberg in die erste Liga zu Hertha BSC und habe meinen Punkt-Punkt-Punkt-Anteil auch im Namen.
Wann war das? In welchem Jahr?
2019, 2020 von Nürnberg zu Hertha BSC und ich habe meinen Punkt-Punkt-Punkt-Anteil auch im Namen.
Löwenanteil. Eduard Löwen.
Sehr richtig. Und jetzt kommen wir noch zu einem Spieler, der für 7 Millionen aus der zweiten Liga geholt wurde. Vom FC Ingolstadt zum VfL Wolfsburg.
Ja, das war der brasilianische Außenverteidiger.
Nee, ich bin Innenverteidiger und bin auf der einen Seite Franzose, habe aber noch eine zweite Staatsbürgerschaft in meinem Pass stehen.
Ah.
Und zwar ist das, was ist das denn hier eigentlich?
Ja, ich weiß, ich weiß, wer da... Ich komme auf den Namen nicht. Ich weiß
mit
aber.
Mit Vornamen heiße ich Marcel. Und mit Nachnamen heiße ich Tisserand.
Ja, Marcel Tisserand, genau.
Für 7 Millionen Euro. Und einen haben wir noch und da bin ich gespannt, ob du auf den kommst. 7 Millionen habe ich mal gekostet. Auf den kommst du jetzt wirklich nicht. Das sage ich jetzt einfach mal. 2014, 2015 wechselte ich von Austria Wien zu RB Leipzig in die zweite Liga.
2014, 15?
Ja.
Mittelstürmer. Roman Wallner.
Nein. Na, schön. Schöner Name.
Es war nicht Hannes Wolf.
Nee.
Nee. 2014-15, zweite Liga von Wien nach Leipzig. Also innerhalb. Nee, Wien gehört ja nicht zu Red Bull. Aber.
Ich bin, das kann ich vielleicht noch sagen, Israeli.
Nee, weiß ich nicht.
Omer Damari.
Ja.
Hab nie gehört.
Egal.
Hat euch dieses Quiz gefallen, dann gebt uns gerne Feedback. Hat euch diese Folge gefallen, dann tut ihr es auch sehr gerne über Anstoß-Podcast bei Instagram oder natürlich auch bei Twitter. Da twittern wir gerne einen raus. Hast du noch Musik?
Ich habe noch Musik für unsere Spotify-Liste. Die wird jetzt immer wertvoller. Viele Leute fliegen ja in diesem Sommer nicht in den Urlaub, sondern quälen sich über die vollen Autobahnen Richtung Norden, Süden, Osten, Westen. So wie ich das übrigens ab Freitag auch machen werde. Und da ist natürlich so eine Anstoß-Playlist eine wunderbare Abwechslung, die musikalische Untermalung einer dann hoffentlich stressfreien Autofahrt. Von mir gibt es für diese Liste einen Song, den ich noch gar nicht so gut kenne, aber er passt zu dir. Du bist ja Fabi Run, also ein Runner. Von mir kommt Runner von John and Roy auf die Liste und du hattest gestern Geburtstag, deswegen gibt es nicht Stevie Wonder, sondern Oh Wonder, so heißt die Band und der Song heißt High on Humans. Das sind meine Beiträge für unsere Spotify-Playlist.
Und ich wünsche mir anlässlich der ersten italienischen Nacht hier in dem noch nobleren Nobelviertel, anlässlich meines Geburtstages und der vielen Italien-Urlauberinnen und Urlauber wünsche ich mir von Aerobic Urlaub in Italien.
Bon voyage, arrivederci. Bon voyage ist französisch, arrivederci heißt auf Wiedersehen und ist italienisch. Mit diesem Gruß entlassen wir euch in die restliche Woche. Bis bald.
Macht es gut.
Tschüss.
Ciao.
Anstoß, der Fußball-Podcast.